Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Herzlich willkommen zu dieser DFP-Audio-Fortbildung von Springer Medizin. In diesem Podcast spricht die Wissenschaftsjournalistin Marlene Nowotny mit dem Infektiologen Universitätsprofessor Florian Thalhammer von der Medizinischen Universität Wien und dem Infektiologen Dr. Mario Karoly von der Klinik Favoriten und Klinik Erdberg über orale Therapie bei der Behandlung von Covid-19. Dieses Audioangebot entstand mit freundlicher Unterstützung von MSD und ist mit einem Fortbildungspunkt dotiert. Herr Professor Thalhammer, ich würde Sie eingangs um einen kurzen Überblick bitten. Welche medizinischen Herausforderungen gibt es bei der Behandlung von Covid-19? Welche Krankheitsphase ist hier entscheidend?
Wir haben bei Covid-19, wie wir gelernt haben, verschiedene Krankheitsphasen. Wir haben zuerst die Infektionszeit, die Inkubationsperiode, danach die ersten Symptome. Der Patient hat eine Viremie. Und dann trennt sich der Spreu vom Weizen. Der eine Teil, also der überwiegende Teil, 80%, werden zum Teil komplett von alleine gesund. Heißt nicht, dass sie nicht unbedingt nachher Post-Covid-Symptomatik haben. Und der andere Teil wird spitalspflichtig, krankenhauspflichtig, intensivpflichtig, braucht womöglich auch eine ECMO und manche versterben daran. Der zweite Teil des Krankheitsverlaufes ist jener Phase, wo wir diesen Zytokinsturm haben. Und hierfür haben wir eigentlich außer dem Cortison und dem Baricitinib noch keine wirklich optimale Therapieoptionen. Das heißt, wir müssen früh angreifen. Das Früheste ist natürlich die Schutzimpfung. Ich glaube, wir sollten festhalten, bevor wir über optionale Therapiemöglichkeiten sprechen, dass die Impfung wirkt. Dass die Impfung immer das Ziel hatte, Tod, schweren Krankheitsverlauf zu verhindern und nicht die Infektion. Und man sollte auch nicht vergessen, dass die Zulassungsbehörden, sowohl die europäische als auch die amerikanische, verlangt haben, dass wir einen Cut-off haben von 50%. Und die Impfungen sind weit darüber. Wir liegen ja grob gesprochen bei 95% Erfolg. Wir sehen natürlich, dass wir auch dreifach Geimpfte, das entspricht der Grundimmunisierung, hier Infektionen haben, aber die verlaufen mild. Ich möchte nicht wissen, was wäre, wenn wir diese Impfung nicht hatten. Das als Einleitung. Ja, und dann haben wir natürlich den Krankheitsverlauf und der erste Phase ist die Viremie und hier setzen dann die modernen Virustatika an, weil wir auch da inzwischen gelernt haben, Remdesivir ist ein Beispiel, wenn man es zu spät einsetzt, das heißt, wenn der Patient im Krankenhaus oder auf der Intensivstation liegt, wirkt es nicht. Das haben viele Infektiologen schon immer gesagt, manche wurden ausgelacht, wenn sie dann gesagt haben, setzen wir es doch ganz vorne ein. Und jetzt haben wir eine Studie in New England, dass wir Remdesivir quasi geben, wenn der Patient einen positiven CT-Wert hat. Das heißt, einen CT-Wert kleiner gleich 30 sozusagen, als Zeichen der Infektion. Nachteil vom Remdesivir ist, dass es parenteral gegeben werden muss über 3 Tage und natürlich nicht das leichteste Medikament ist, um im ambulanten Bereich quasi wie aus einer Tablette verschrieben zu werden.
Herr Dr. Karoly, wir haben bereits gehört, die Phase nach der Infektion ist entscheidend. Welche Therapieoptionen stehen Ihnen denn hier zur Verfügung?
Option 1 ist das Remdesivir, das ist eben Handelsname Veklury, das ist das Medikament, das wir bereits schon lange bei Patienten innerhalb des Krankenhauses einsetzen, innerhalb der ersten 7 Tage. Da gibt es auch Daten, dass man sie bei ambulanten Patienten einsetzt, früh im Verlauf. Wie genau, das werden wir uns noch anhören. Dann gibt es das Sotrovimab, das ist ein Antikörper, Handelsname Xevudy, den muss man intravenös geben. Das Remdesivir muss man auch intravenös geben. Das ist bisschen unpraktikabel, weil wenn man es jetzt im ambulanten Setting geben will, hat man eine gewisse Logistik. Man muss den Patienten mit einem Transport, mit einem Infektionstransport an eine entsprechende Stelle bringen. Der muss das Medikament dort intravenös bekommen, muss vielleicht noch eine Nachbeobachtungsphase haben, beim Antikörper zum Beispiel 1 Stunde Nachbeobachtungsphase und dann muss er zurücktransportiert werden. Und deshalb ist es jetzt wirklich sehr von Vorteil, dass es mittlerweile auch die oralen Medikamente gibt. Und die sind bis jetzt das Lagevrio, das Molnupiravir und das Paxlovid, eben das Nirmatrelvir, Ritonavir, die sind nur für den ambulanten Gebrauch gedacht. Die Daten für Patientinnen im Spital sind nicht ausreichend oder sind die Studien nicht volksversprechend gewesen. Also das wird auf jeden Fall, sind die zwei Präparate, die man relativ unkompliziert bei ambulanten Patienten verschreiben kann. Jedes der Präparate hat seine eigenen Vor- und Nachteile, aber dazu kommen wir ohnehin noch.
Was weiß man jetzt über diese vier Therapieoptionen mit Blick auf die Wirksamkeit der Präparate?
Die vier Substanzen, die man derzeit bei Sotrovimab, das ist der Antikörper, das Remdesivir, das intravenöse Medikament, das man schon von hospitalisierten Patienten kennt, das Molnupiravir oral und das Nirmatrelvir, Ritonavir auch oral. Diese vier Substanzen wurden in Studien getestet bei ambulanten Patientinnen und Patienten im frühen Krankheitsverlauf. Die Studien waren alle ähnlich aufgebaut. Die Patienten waren innerhalb der ersten 5 Tage, beim Remdesivir innerhalb der ersten 7 Tage mussten die sein vom Krankheitstag her, also erst 5 bis 7 Tage Symptome haben. Und sie mussten gewisse Risikofaktoren haben für einen schweren Verlauf. Und Risikofaktoren waren in jeder Studie leicht unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen ident. Es war immer ein unter Anführungszeichen höheres Alter, also älter 55 oder älter 60 Jahre, Übergewicht mit einem BMI größer 30, Grunderkrankungen wie Diabetes, chronische Herzkrankheiten, Bluthochdruck, chronische Nierenerkrankungen, solche Aspekte waren dabei. Und der Outcome-Parameter, der sich angeschaut wurde, war in allen diesen Studien Hospitalisierung oder Tod bis zum Tag 28 oder 29. Und es hat sich bei allen 4 Präparaten gezeigt, dass das Präparat, das war eben mit einer Number Needed to Treat von 16 bis 33, je nach Präparat ein bisschen anders, einen so einen Fall der Hospitalisierung oder des Todes verhindert. Der Endpunkt von allen diesen Studien war dasselbe, das war Hospitalisierung oder Tod bis zum Tag 28 oder 29. Und diese Effekte waren primär getrieben durch die reduzierten Hospitalisierungen. Das heißt, alle diese Präparate, die man jetzt im ambulanten Setting einsetzen kann und wird, haben gezeigt, dass sie Hospitalisierungen und schwere Verläufe signifikant reduzieren.
Herr Professor Thalhammer, die monoklonalen Antikörper wie auch Remdesivir werden mittels Infusion verabreicht. Die beiden neuen Medikamente, Lagevrio mit dem Wirkstoff Molnupiravir und Paxlovid mit der Wirkstoffkombination Nirmatrelvir-Ritonavir, werden oral verabreicht. Was bringen diese neuen Medikamente?
Die beiden genannten Substanzen, also Molnupiravir beziehungsweise Nirmatrelvir und Ritonavir, das ist ein Kombinationspräparat. Diese beiden Substanzen sind neu, sind oral verfügbar. Beide greifen zwar an unterschiedlichen Punkten in der Virusvermehrung an, aber unterm Strich wird damit verhindert, dass es zur Virusvermehrung kommt und sozusagen die Infektion fortschreiten kann. Momentan haben wir in Österreich Molnupiravir. Demnächst werden wir auch Nirmatrelvir, Ritonavir haben. Beide Substanzen haben den Vorteil, dass wir sie im ambulanten Setting als Tablette verabreichen können. Beide Substanzen reduzieren das Risiko, an der Infektion zu versterben, um rund 90%. Was heißt im Prinzip, was sehr erfolgreich ist. Unterschiede gibt es bei möglichen Wechselwirkungen. Beide Substanzen, muss man festhalten, sind in den Zulassungsstudien, was Nebenwirkungen anlangt, dem Placebo sozusagen ähnlich. Das heißt, wir haben sehr gut verträgliche Medikamente. Molnupiravir ist erst ab dem 18. Lebensjahr zugelassen. Das Nirmatrelvir, Ritonavir ist zumindest vom Beipacktext in Amerika ab dem 12. Lebensjahr zugelassen. Allerdings, es gibt dann Unterschiede in den Wechselwirkungen. Während wir beim Molnupiravir keine Interaktionen mit anderen Medikamenten haben, haben wir bei Nirmatrelvir, Ritonavir, aufgrund vom Ritonavir, das ist ja ein Booster, den wir aus der HIV-Therapie kennen, eine sehr lange Liste an möglichen Interaktionen mit anderen Medikamenten. Dazu zählen zum Beispiel die Statine, sodass man hier, bevor man das Medikament einem Patienten aushändigt, sehr wohl seine Medikamentenliste studieren muss, um hier Interaktionen auszuschließen. Das ist sozusagen der Pferdefuß der einen Substanz, der Pferdefuß der anderen Substanz. Wir wollen ja diese gerecht verteilen. ist, dass wir bei der Interimsanalyse vom Lopinavir sehr gute Daten hatten. Bei der endgültigen Auswertung dann gab es eine Überraschung, weil sozusagen die Risikoreduktion, die vorher bei 80-85% gelegen ist, auf 30% zurückgefallen ist. Wobei wir nicht wissen, warum. Weil der Verum-Arm, also der Arm mit Molnupiravir, hat dieselbe Effektivität gehabt in der Interimsanalyse und in der endgültigen Auswertung. Lediglich bei der Placebo-Gruppe hat diese dann in der Interimsauswertung schlechter abgeschnitten. Es gibt bis dato keine Erklärung, aber wenn man ein bisschen backmessern darf, würde ich sagen, dass wir vielleicht bei der Konzeption der Studie hier Probleme finden werden, die dann diesen Unterschied erklären können.
Was weiß man denn über die Entwicklung der Viruslast bei der Einnahme von Molnupiravir?
Was bei Molnupiravir sehr spannend ist, und ich bin ja auch Epidemiearzt in einem der größeren Krankenhäuser Österreichs, ist die Tatsache, dass wir in einer Phase-2-Studie gesehen haben, dass Molnupiravir bei jenen Patienten, die die Substanz eingenommen haben, die Ausscheidung von infektiösen Viren am Tag 3 um 95% reduziert haben. Ich will es vielleicht besser formulieren, dass nur noch 5% derjenigen, die die Substanz eingenommen haben, am Tag 3 noch Viren ausgeschieden haben, die andere anstecken hätten können, und am Tag 5 keine Patienten mehr. Das ist natürlich eine sehr spannende Aussage, weil epidemiologisch würde das heißen, dass ich Patienten, die ich mit Molnupiravir behandle, am Tag 4 quasi wieder in den Dienst stellen könnte, weil von ihnen ein vernachlässigbares Restrisiko ausgeht, dass sie mir, wenn sie keine Maske tragen, den anderen anstecken.
Herr Dr. Karoly, wie genau wirkt nun Molnupiravir?
Also das Molnupiravir, das ist eine Substanz, die in die virale Replikation eingreift. Es ist ein Prodrug, das heißt, die Substanz muss im Körper erst zu seinem oder ihrem aktiven Metaboliten metabolisiert werden. Der wird dann in die menschliche Zelle aufgenommen und hemmt dort die virale Replikation, indem sich das Molnupiravir oder der aktive Metabolit als Antimetabolit verhält, als Cytidin oder Uracil-Analogon. Wenn sich das Virus repliziert, baut sich das Molnupiravir in die virale RNA ein und führt zu einer Akkumulation von Mutationen, sodass das Virus quasi nicht mehr überlebensfähig ist und abstirbt. Das heißt, es hemmt die virale Replikation, indem es quasi zu Fehlern in der viralen RNA führt.
Und wie wird Molnupiravir verabreicht? Was weiß man über die Wechselwirkungen und Nebenwirkungen?
Von der Dosierung her, das Präparat hat Tabletten mit 200 Milligramm, da nimmt man 4 davon in der Früh und 4 davon am Abend, und man darf maximal 5 Tage krank sein, also innerhalb der ersten 5 Krankheitstage soll man das Präparat nehmen. Das Gute am Molnupiravir ist, es ist vollkommen interaktionsfrei. Es gibt bis jetzt in allen Untersuchungen, die es gibt, in vitro, in Zellkulturexperimenten oder auch in vivo am Tier, gibt es keinerlei Hinweis auf eine Interaktion mit anderen Medikamenten. Es ist ein absoluter No-Brainer, diese Substanz. Da muss man die Medikamente des Patienten, der Patientin gar nicht durchschauen. Das kann man einfach jedem von Interaktionspotenzial her jedem geben, weil es keine Interaktionen gibt mit Molnupiravir. Worauf man aufpassen muss, ist, schwangere Frauen sollen es nicht bekommen, und sie werden angehalten, dass sie bis zu 5 Tage nach Ende der Therapie, Frauen, die noch im gebärfähigen Alter sind, dass die bis 5 Tage nach der Therapie Kontrazeption verwenden. Das Nebenwirkungsprofil hat sich gezeigt, ist quasi auf Placebo-Niveau mit Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, vielleicht Durchfall, aber alles auf Placebo-Niveau. Das heißt, es gibt jetzt von dem her, von den Daten, die es gibt, hat das Molnupiravir, zeigt kein Sicherheitssignal bisher.
Die Wirkstoffkombination Nirmatrelvir-Ritonavir wird auch innerhalb der ersten 5 Tage nach einer Infektion verabreicht. Sie setzt aber an einem anderen Punkt an. Nirmatrelvir hemmt eine virale Protease, ein bekanntes Konzept, das man bereits vom HI-Virus oder dem Hepatitis C-Virus kennt. Aber Nirmatrelvir wird verhältnismäßig schnell über Enzyme in der Leber abgebaut.
Deswegen muss man das Nirmatrelvir kombinieren mit einem Booster. Und der Booster ist das Ritonavir. Das Ritonavir ist schon bekannt seit Ewigkeiten, kennt man auch aus der HIV-Therapie. Dort ist es kombiniert zum Beispiel mit dem Lopinavir. Und das hat jetzt mehrere Effekte, dieses Ritonavir. Einerseits hemmt es halt den Abbau vom Nirmatrelvir, dass wir höhere Spiegel haben und mehr Wirksamkeit im Patienten haben und in der Patientin haben. Aus jetziger Perspektive ist es so, dass man die Tabletten separat bekommt. Das heißt, man bekommt 2 Tabletten zu je 150 Milligramm vom Nirmatrelvir und eine Tablette Ritonavir mit 100 Milligramm. Und die nimmt man in der Früh, diese 3 Tabletten, und am Abend diese 3 Tabletten, wenn die Nierenfunktion uneingeschränkt ist. Ist die Nierenfunktion ein bisschen eingeschränkt, zwischen 30 und 60 GFR nimmt man 2 Tabletten in der Früh und 2 Tabletten am Abend. Und von dem her ist es mal auch simpel. Das Problem ist, dass dieses Ritonavir jetzt nicht nur den Abbau hemmt vom Nirmatrelvir, was man will, sondern es hat auch potenzielle Interaktionen mit anderen Medikamenten. Und das macht diese Substanz, die ist zwar hochpotent und an sich vom Konzept her bekannt und auch gut durchdacht, aber es macht es im klinischen Alltag doch etwas schwieriger oder komplexer und man muss mehr nachdenken, man hat mehr Aufwand, weil man die Medikamente des Patienten und der Patientin genau anschauen muss auf potenzielle Interaktionen. Der Klassiker zum Beispiel sind Statine, also Lipidsenker. Die laufen nämlich auch über ZYP-Enzyme, zum Beispiel Simvastatin, Lovastatin, Atorvastatin. Da muss man aufpassen. Man muss eigentlich bei allen Statinen aufpassen. Mit dem Ritonavir, den muss man pausieren zu dem Zeitpunkt. Ein anderes Beispiel sind Calcium-Antagonisten wie Amlodipin zum Beispiel, da muss man vielleicht die Dosis reduzieren, während man das Ritonavir nimmt. Oder ein anderes Beispiel sind auch noch Medikamente, Antiarrhythmika wie das Amiodaron. Da gibt es auch potenzielle Interaktionen. Man kann jetzt noch länger über Interaktionen sprechen. Der Punkt ist aber, dass man, bevor man das Präparat verschreibt, die Medikamente des Patienten, der Patientin durchgehen muss, auf Interaktionen checken muss. Da hat die Firma selbst, glaube ich, sogar so Tabellen stellt zur Verfügung. In der Fachinfo sind Tabellen. Ich glaube, die wollen auch einen Interaction-Checker online zur Verfügung stellen, dass man das macht. Wenn man das berücksichtigt, ist es ganz einfach und letzten Endes ist es eh nicht so viel Aufwand, aber man muss es im Hinterkopf behalten. Sonst hat sich die Substanz auch als sehr in den Studien als sicher gezeigt, auch wieder Nebenwirkungen auf Placebo-Niveau wie Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Durchfall und bisschen häufiger in der Zulassung waren Geschmacksstörungen, wie auch immer man das jetzt definiert.
Herr Professor Thalhammer, welche Patientengruppen, Patientinnengruppen könnten nun von diesen neuen Wirkstoffen profitieren? Wann ist Lagevrio, also Molnupiravir, indiziert? Wann das Kombinationspräparat Paxlovid mit Nirmatrelvir, Ritonavir?
Na, sagen wir ganz ehrlich, das ist eine Streitfrage. Das ist eine Ressourcenfrage und eine Logistikfrage. Auf den Punkt gebracht kann man sagen, jeder Patient, der einen positiven PCR-Befund, das heißt einen CT-Wert kleiner gleich 30 hat, sage das ganz bewusst so, weil ich ja damit theoretisch auch voll immunisierte einschließe, die trotz Impfung positiv geworden sind, hätten einen Benefit, rein von der Papierform her. Ich habe angeschnitten das Ressourcenproblem. Wir haben natürlich nicht Tabletten ad infinitum, sodass sich global alle darauf verständigt haben, das kriegen Risikopatienten. Also jene Patientengruppen, die auf ein hohes Risiko haben, auch sowohl ungeimpft als auch vielleicht geimpft, aber mit einem großen Rucksack an Komorbiditäten schlecht auszusteigen, wenn sie an Covid-19 erkranken. Das sind Diabetiker, das sind adipöse Menschen, das sind Nierenkranke, das sind Leberkranke, das sind Herz-Kreislauf-Erkrankte, also ein großes Portfolio an Patienten. Hier ist ja interessanterweise allerdings anzumerken, dass die Zulassungsstudien von Molnupiravir diese Patienten inkludiert haben und die Zulassungsstudien von Nirmatrelvir, Ritonavir aufgrund der Interaktionen jene Patienten ausgeschlossen haben. Wir können natürlich davon ausgehen, vom Wirkmechanismus werden sie wirken, aber wir haben ja auch bei Molnupiravir gesehen, dass es unter Umständen bei manchen Patientengruppen, also Risikopatienten, Unterschiede gibt. Auch da gibt es auch keine Erklärung dazu. Daher muss man schon auch sagen, fairerweise, Das kann uns natürlich bei Nirmatrelvir, Ritonavir genauso passieren. Auch hier haben wir noch keine Erfahrungen.
Heißt das theoretisch, sobald diese beiden Medikamente in ausreichender Menge vorhanden sind, könnten sie potenziell alle mit Covid-Infizierten als Postexpositionsprophylaxe einnehmen?
Ja, Ihre Bemerkung ist vollkommen richtig. Beide Substanzen haben ja im Vergleich zum monoklonalen Antikörper auch den großen Vorteil, dass wir wissen, dass sie bei Omikron, also bei den Mutationen, wirksam sind, weil schlicht und einfach das Wirkprinzip ein komplett anderes ist. Das heißt, wir erwarten nicht unbedingt, dass wir hier jetzt ein Problem kriegen, wenn eine neue Mutation auftritt. Die Virologen untersuchen das ja immer relativ prompt. Sobald sie das Virus anzüchten können, wird dann geschaut, ob die Substanz auch wirksam ist. Wir wissen derzeit, dass von den Studien, da sind inzwischen eine Handvoll publiziert worden, dass beide Substanzen bei Omikron aktiv sind.
Was ist aus medizinischer Sicht während und nach der Therapie zu beachten, beziehungsweise worauf sollten die Patientinnen selbst achten? Worüber müssen sie aufgeklärt werden?
Das Wichtigste ist wahrscheinlich die Aufklärung darüber, welche Medikamente habe ich, beziehungsweise ich sollte während den 5 Tagen, wenn nicht wirklich eine dringende Indikation besteht, mit einem neuen Medikament beginnen, vor allem nicht ohne Rücksprache, weil es ja hier, wie gesagt, zu Wechselwirkungen kommen kann und hier vor allem beim Nirmatrelvir, Ritonavir. Das Ritonavir ist sozusagen hier das interaktionsfreudige Medikament. Das ist sicherlich wichtig. Beispielsweise Makrolid-Antibiotika, die sind auch sehr interaktionsfreudige. Wir haben eine kühle Jahreszeit, das heißt Husten, Schnupfen, Heiterkeit. Früher hat man die Erkältungsviren versucht, mit Makrolid zu behandeln. Das hat auch immer nicht funktioniert, aber es war ein Automatismus. Jetzt ist es halt Omikron, das Husten, Schnupfen, Heiterkeit macht. Darf man auch nicht zum Reflex greifen und hier einfach ein Makrolid dazugeben. Hier sollte man sicherlich nachschauen. Inwieweit man jetzt dann empfohlen ist es aufgrund des Beipacktextes, Schwangerschaften ausschließt und die Zeugungsfähigkeit sozusagen für 3 Monate unterbindet. Das ist sicherlich ein Faktum, das drinnen steht. Aber die Daten, die wir aus dem Tierversuch haben, zeigen das zwar, dass das sein kann, aber ich halte das für keine relevante Nebenwirkung, dass hier wirklich was passieren würde.
Herr Dr. Karoly, welche Herausforderungen sehen Sie bei der Therapie mit diesen neuen Medikamenten mit Blick auf die medizinische Praxis?
Es ist schon zeitkritisch. Das heißt, die Verschreibung sollte so unkompliziert wie möglich sein. Es sollte maximal niederschwellig sein, die Verschreibung. Die Frage ist erst mal, wo werden die Covid-Patientinnen und Patienten diagnostiziert? Die wenigsten gehen zum Hausarzt, machen dort eine PCR und dann heißt es, okay, dann sie sind positiv. Das spielt so nicht. In Notaufnahmen ist was anderes. Ich kann jetzt nur von Wien sprechen. Hier haben wir natürlich ein super Testangebot. Die Stadt Wien ist das ja dahinter, dass wir extrem viel testen können und überall Tests möglich sind. Und auch in den Notaufnahmen gibt es immer Tests. Und wenn dort ist ein Patient, eine Patientin quasi, sagen wir mal, 60-jähriger, übergewichtiger Mann mit Diabetes, ruft die Rettung, weil er halt Fieber hat und Halsschmerzen. Der ist Covid-positiv und er ist innerhalb der ersten 3 Krankheitstage. Wäre es optimal, wenn er gleich dort vor Ort in der Notaufnahme oder von dem diagnosestellenden Arzt, Ärztin, unmittelbar dort das Präparat bekommen können. Das heißt, es ist Molnupiravir oder Nirmatrelvir, Ritonavir, eines von den beiden, je nachdem, was verfügbar ist und je nachdem, ob es nicht vielleicht irgendwelche Kontraindikationen wegen Medikamenteninteraktionen gibt. So wäre es optimal. Oder eine andere Möglichkeit wäre, dass man es eben niederschwellig macht, dass die Hausärztinnen und Hausärzte, dass die das quasi per Fernrezept und Telemedizin verschreiben können und dann holt ein Angehöriger aus der Apotheke, weil, sagen wir, der Patient lässt sich testen über 14,50, bekommt sein Ergebnis und ist noch am 4. Krankheitstag, dann ruft er seinen Hausarzt an und sagt, hey, ich bin positiv und ich habe diese und jene Risikofaktoren und der stellt das Rezept elektronisch aus und entweder wird es vom Angehörigen vom Patienten geholt oder noch praktischer wäre es eigentlich, wenn es dann einen Bringdienst gebe, der ihm das direkt vor die Haustür bringt. Also es muss niederschwellig sein und es muss rasch verfügbar sein, also relativ unbürokratisch. Und das ist vielleicht die potenzielle Problematik.
Herr Professor Thalhammer, das haben wir bereits gehört. Diese oralen antiviralen Medikamente sollten eben möglichst bald nach einer Infektion verabreicht werden. Welche Herausforderungen sehen Sie hier?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir wissen inzwischen aus den ersten Erfahrungen aus Wien, dass wenn der Patient angerufen wird oder die Patientin, dass sie sozusagen positiv ist, dass sie vielleicht zu einer Risikopopulation gehört und daher bekommt sie das Therapieangebot gestellt, dass sie dann sehr häufig sagen, danke, nein, ich bin eh asymptomatisch. Je früher, desto besser, das wissen wir vom Molnupiravir. Da gibt es schöne Daten. Das kennen wir so ähnlich auch vom Oseltamivir bei der Grippe, dass je früher ich beginne, desto besser und desto aktiver ist die Substanz. Das heißt, Zeit ist Leben. Ich muss früh anfangen. Einschränkend muss man sagen, dass bei beiden Substanzen gilt, dass die Patienten nicht spitalspflichtig werden dürfen. Wobei ich auch hier glaube, dass das zukünftig sozusagen ein Wackelposten sein wird, weil man vielleicht sehr wohl bei Leichterkrankten, die wir stationär aufnehmen, sehr wohl auch diese Substanzen zum Einsatz bringen können. Punkt ist allerdings, je früher, desto besser. Das heißt, innerhalb der ersten 3 bis 5 Tage. Schauen wir mal über die Grenze. In Deutschland erfolgt das schon über den Hausarzt und über die Apotheke. Es gibt natürlich sozusagen eine Clearingstelle dabei, weil auch dort ist ja die Ware sozusagen beschränkt. Das heißt, es muss sichergestellt werden, dass es der richtige Patient, die richtige Patientin kriegt. Ja, aber ich sehe schon die Option, dass wir hier das über die niedergelassene Ärzteschaft und die niedergelassene Apotheken zum Patienten bringen können. Soweit sind wir logistisch in Österreich noch nicht ganz, das muss man fairerweise sagen. Bei den monoklonalen Antikörpern ist es sicherlich etwas komplizierter, weil die vielleicht für die Zubereitung etwas Erfahrung benötigen und der Patient auch etwas länger in der Ambulanz, in der Ordination sitzt. Und das ist ein infektiöser Patient, davor fürchten sich manche. Aber theoretisch könnte ich auch die monoklonalen Antikörper im niedergelassenen Bereich verabreichen. Über die Abrechnungsmöglichkeiten und dergleichen, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Aber hier ist sicherlich noch die Notwendigkeit, entsprechende Regelungen zu treffen.
Herr Dr. Karoly, was erwarten Sie sich denn von diesen neuen oralen antiviralen Medikamenten mit Blick auf die Pandemiebekämpfung?
Also diese neuen oralen Präparate gegen Covid-19 oder auch die Antikörper, die man intravenös dem Patienten geben kann oder auch das Remdesivir, das man im ambulanten Setting dem Patienten intravenös geben kann. Alle diese Präparate, die haben zum Ziel, schwere Verläufe und Hospitalisierungen zu verhindern. Und das tun sie laut den Studienergebnissen und das werden sie auch im Real Life machen. Also optimalerweise wird durch den Einsatz dieser Präparate im ambulanten Setting das Gesundheitssystem entlastet. Wir werden weniger Patientinnen und Patienten im Spital haben. Wir werden deshalb auch weniger Leute auf der Intensivstation haben. Und es ist ein weiterer Schritt in die Richtung Normalität, wenn man das so nennen will. Manche von diesen Präparaten zeigen auch, dass sie die Virusvermehrung hemmen, dass weniger Virus im Respirationstrakt von der Konzentration her ist oder dass das Virus schneller in der Last abfällt. Somit könnte man erwarten, dass vielleicht auch die Verbreitung dadurch dann etwas eingedämmt wird. Explizite Daten dazu, dass jetzt passiert, dass die Ansteckung durch diese Medikamente reduziert wird, gibt es noch nicht, aber es ist zumindest theoretisch erwartbar. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich erwarte mir durch den Einsatz dieser neuen oralen Medikamente eine Entlastung des Gesundheitssystems, weil Hochrisikopatienten und Patientinnen im ambulanten Setting frühzeitig behandelt werden können und deshalb Hospitalisierungen, Todesfälle und Intensivaufenthalte reduziert werden, unser Gesundheitssystem weniger stark belastet ist.
Herr Professor Thalhammer, zum Schluss noch einmal zusammenfassend. Warum sind orale antivirale Medikamente ein wichtiger Schritt in der Behandlung von Covid-19? Was erwarten Sie sich vom Einsatz dieser neuen Medikamente?
Ganz wichtig ist zuerst ist die Impfung zu erwähnen. Das ist der größte und der höchste Schutzwall, den wir haben. Dann kommen die oralen Therapieoptionen, sei es Lagevrio oder Paxlovid, sowie die Antikörper. Wir haben damit die Option einer Prä- und Postexpositionsprophylaxe. Wir sind gefordert und wir sollten auch die Indikation für diese Therapieoptionen bei Risikopatientinnen großzügig stellen. Ganz wichtig ist, dass wir die Betroffenen darüber aufklären, dass das Warten auf Symptome der falsche Weg ist, sondern es gilt, je früher, desto besser. Wir wissen, dass wir bei den monoklonalen Antikörpern durch die Omikron-Mutation eine deutliche Einschränkung der Auswahl haben. Das trifft auf die oralen Virostatika nicht zu, weil wir ein anderes Wirkungsprinzip haben. Wir haben die Option einer ambulanten beziehungsweise sogar einer prähospitalen Verordnung beziehungsweise Verabreichung. Diese sollten wir sicherlich wahrnehmen. Die Verträglichkeit beider Therapieoptionen ist hervorragend und die monoklonalen Antikörper können auch sowohl Kindern als auch Schwangeren bedenkenlos verabreicht werden, wenn sie eine entsprechende Indikation haben. Alle beide Therapieoptionen, die Tabletten und die Infusionen, haben eine ausgezeichnete prophylaktische Wirksamkeit. Das letzte Fazit, jetzt geben, denn morgen kann es zu spät sein.
Herr Professor Thalhammer, Herr Dr. Karoly, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Ja, danke. Es hat mich auch sehr gefreut.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Sie hörten ein Audioangebot von Springer Medizin. Den Multiple-Choice-Test zu dieser DFP-Audio-Fortbildung zum Thema orale Therapie bei der Behandlung von Covid-19 finden Sie auf www.meindfp.at oder auf www.springermedizin.at. Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von MSD, Redaktion Marlene Nowotny.